온다.
온다.
Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo zum Onda Info 206. Ein ausführlicher Beitrag beschäftigt sich mit der Situation im mexikanischen Norden. Der Drogenkrieg tobt dort unvermindert weiter und inzwischen dämmert es auch der US-Regierung, dass dieser Krieg etwas mit dem Drogenkonsum und Waffenhandel im eigenen Land zu tun haben könnte. Doch die angedachten Maßnahmen gehen in die falsche Richtung.
Naja, und auch weiter südlich in Mexiko ist nicht gerade eitel Sonnenschein. Die Arbeit für Menschenrechtsorganisationen im Bundesstaat Guerrero wird immer gefährlicher. Morddrohungen und Übergriffe gegen Mitarbeiterinnen sind nicht selten. Und der Staat schaut nicht ganz abgeneigt zu.
Wer der mexikanischen Regierung dann aber Staatsterrorismus vorwirft, muss mit der Ausweisung rechnen. Das zumindest befürchtete der beliebte Sänger und notorische Globalisierungsgegner Manu Chao.
Weitere Nachrichten kommen heute aus Peru, Brasilien und Zentralamerika.
Der Prozess gegen den ehemaligen Präsidenten Perus, Alberto Fujimori, ist erstmal zu Ende. Schuldig in allen Anklagepunkten. Das geplante Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und Zentralamerika ist immer noch nicht unter Dach und Fach. Und ein bisschen wird das auch noch dauern, denn Nicaragua verließ erstmal den Verhandlungstisch.
Auch in Brasilien gab es Proteste gegen die Folgen der Wirtschaftskrise.
Und zum Schluss noch ein paar Worte zur Musik. Die kommt heute aus Europa. Ein fröhlicher Song, der uns freundlicherweise von der italienischen Band Rain kostenlos zur Verfügung gestellt wurde. Mehr erfahrt ihr auf deren Webseite www.rain99.it. Und nun viel Spaß.
Naja, auch von mir viel Spaß.
Nella storia che non ama imperatori si rimpasta il vecchio gioco del potere e mi ricordo di altre bandiere, altri slogan, altre facce, altre idee. Sulle strade che entrano a Praga c'è il trionfo della repressione, sui carri armati dell'Armata Rossa c'è la maschera di un altro colore, c'è chi maschera un altro colore. Sulla piana che solca l'Ungheria corre il treno di questa mia vita, ma tu mi dici che è già finita e non sai che dolore mi dai, tu non sai il dolore che mi dai. Tu che mi dici lascia stare, sai che il tempo è un amico infedele e come vedi tutto cambia. L'amore è fatto solo di poesia. Le mani sempre più tese e gli occhi schiusi fin dentro un ideale. E il vento sui nostri ricordi, sulle certezze, sulle promesse, sulle speranze di questo sogno che chiamiamo libertà. Scorre il sangue di un popolo sovrano e tu soldato americano, con che pane questa sera mangerai, di che il pane che stasera mangerai. Sui tamburi della propaganda il regime è immune ai suoi ideali, tanto una bomba quando esplode fa gli uomini davvero tutti uguali, fa gli uomini.
Peru. Schuldig gesprochen in allen Anklagepunkten erwarten Alberto Fujimori 25 Jahre Haft. Im Megaprozess wegen Menschenrechtsverbrechen erging am 7. April das Urteil gegen den Präsidenten des Andenlandes zwischen 1990 und 2000. Nach 15 Monaten Prozessdauer und weiteren 20 Minuten der abschließenden Sitzung verkündete der dem obersten Gericht in Lima vorsitzende Richter César San Martín:
Este tribunal declara que los cuatro cargos objeto de imputación se encuentran probados.
Dieses Tribunal befindet, dass alle vier Anklagepunkte bewiesen wurden, über jeden vernünftigen Zweifel hinaus. Das Urteil lautet auf schuldig.
La sentencia que se emite es condenatoria.
Die Anklagepunkte umfassen 25 Morde und Entführungen. Begangen wurden sie von der Grupo Colina, einer aus Mitgliedern des peruanischen Militärs bestehenden Einsatzgruppe. 1991 ermordete die Todesschwadron 15 Menschen im Lima-Stadtteil Barrios Altos. Im Juli 1992 entführten und töteten sie 9 Studierende und einen Professor der Universität La Cantuta in Lima. Das Gericht stützt mit dem Schuldspruch die Argumentation der Anklagevertreter. Sie sahen Fujimori in seiner Rolle als obersten Befehlshaber der Streitkräfte als mittelbar intellektuellen Autor der Morde und Entführungen. Zu Prozessbeginn leugnete Fujimori noch die Existenz der Todesschwadron. Sein Verteidiger verwies später immer wieder darauf, dass der Angeklagte die Taten nicht anordnete und keine schriftlichen Befehle existierten. Mit dem Strafmaß von 25 Jahren Haft blieb das Gericht nur unwesentlich unter den von der Anklage geforderten 30 Jahren Freiheitsentzug. Das Urteil wird als historisch angesehen. Denn zum ersten Mal wurde in Lateinamerika ein demokratisch gewählter Präsident wegen Menschenrechtsverbrechen im eigenen Land verurteilt. Es wird jedoch erwartet, dass Fujimori gegen das in erster Instanz gefällte Urteil in Berufung geht. Er bleibt aber weiterhin in Haft, da er wegen Amtsmissbrauch bereits eine 6-jährige Freiheitsstrafe absitzen muss. Zudem wartet bereits der nächste Strafprozess auf ihn. Ab Anfang Mai diesen Jahres muss er sich wegen Korruption verantworten. ADA bedeutet Acuerdo de Asociación und diese Demonstranten wollen ihn am liebsten a la chingada schicken. Denn der Acuerdo de Asociación ist ein geplanter Freihandelsvertrag zwischen der Europäischen Union und Zentralamerika, über den bereits seit 2 Jahren verhandelt wird. Ursprünglich sollte das Vertragswerk dieses Frühjahr unter Dach und Fach sein, doch daraus wird nun erstmal nichts. Denn am 1. April, mitten in der 7. Verhandlungsrunde, die in der honduranischen Hauptstadt Tegucigalpa stattfand, kam es zu einem kleinen Eklat. Denn die nicaraguanische Delegation durfte den von ihr erarbeiteten Finanzvorschlag nicht vorstellen und verließ empört die Konferenz. Dennoch ist davon auszugehen, dass die Verhandlungen bald wieder aufgenommen werden. Zentralamerikanische Wirtschaftsgremien und der nicaraguanische Unternehmerverband forderten von den Europäern mehr Flexibilität und baten die Regierung Nicaraguas, doch bitte im Interesse der Wirtschaft zu handeln. Diese ließ inzwischen wissen, dass sie wieder an den Verhandlungstisch zurückkehren würde, wenn sie denn wenigstens ihr Kreditkonzept vorstellen könne. Doch die Wirtschaftskrise dürfte die Verhandlungsfreude der Europäer nicht gerade erhöhen. Ohnehin werden die Verhandlungen über das Freihandelsabkommen von zentralamerikanischen sozialen Organisationen und Umweltverbänden stark kritisiert, vor allem wegen dem fehlenden Mitspracherecht der Zivilgesellschaft und den befürchteten negativen Auswirkungen dieses Abkommens. Unter anderem fordert Europa freien Zugang zu den zentralamerikanischen Märkten, will die eigenen aber durch Zölle schützen. Weitere umstrittene Punkte sind Patentrechte im artenreichen Zentralamerika und die Privatisierung von Wasser. Als Ausgleich lockt Europa mit einem politischen Dialog, der allerdings mit Nicaragua seit den umstrittenen Kommunalwahlen im vergangenen November eingefroren ist.
Brasilien. Vergangene Woche demonstrierten in Brasilien Gewerkschaftsverbände, soziale Bewegungen, Studentenorganisationen und linke politische Parteien gegen die Reaktion von Regierung und Wirtschaft auf die Finanzkrise. Sie folgten damit einem Aufruf zu einem internationalen Protesttag, der auf dem Weltsozialforum in Belém gefasst wurde. Das Motto der Demonstration lautete »Nationaler Aktionstag gegen Krise und Entlassungen«. Die Demonstranten forderten sowohl die Achtung der Sozial- und Arbeitsrechte als auch Arbeitsplatzgarantien. Außerdem plädierten sie für eine Senkung der in Brasilien überdurchschnittlich hohen Zinssätze, für größere Investitionen im sozialen Bereich und die Umsetzung der lange versprochenen Agrarreform. In São Paulo nahmen rund 10.000 Menschen an den Veranstaltungen teil. Auch in der Hauptstadt Brasília kamen Tausende zu einer Demonstration zusammen. Brasilien hat zur Bewältigung der Finanzkrise bereits an die 160 Milliarden Euro ausgegeben. Gleichzeitig wurden in ganz Brasilien 750.000 Arbeitsplätze abgebaut.
Ma tu dov'eri, sorella utopia? Tu dov'eri, sorella utopia? Tu dov'eri, sorella utopia? Tu dov'eri, sorella anarchia?
occhi schiusi fin dentro un ideale. E il vento sui nostri ricordi, sulle certezze, sulle promesse, sulle speranze, di questo sogno che chiamiamo libertà.
US-Staatssekretärin Hillary Clinton und Präsident Barack Obama werden 16. bis 17. April Mexiko besuchen, wo sie sich mit Top-Politikern treffen werden. Das Treffen wird sich vordergründig um die Gewalt der Drogenkartellen in Mexiko drehen. Der mexikanische Präsident Felipe Calderón begrüßt die Vorschläge zur gemeinsamen Zusammenarbeit der US- und mexikanischer Militärkräfte. Das Weiße Haus versprach der mexikanischen Regierung, nicht nur mehr Zollbeamte für die Grenzgebiete, sondern sagte zusätzlich 700 Millionen US-Dollar zu. Diese Summe ist für 5 neue Hubschrauber, eine Überwachungsflugmaschine und weitere sogenannte Kriminalitätsbekämpfungsausrüstung gedacht. Dazu gehören auch bewegliche Röntgeneinheiten, Fahrzeuge, um besser nach Waffen oder Drogen durchsuchen zu können. Am 24. März 2009 sprachen Obama und Clinton bei einer Pressekonferenz in Washington über die Situation der Drogengewalt in Mexiko. Dabei bekannte sich Clinton zur Mitschuld der USA an der Drogenproblematik.
Wir wissen ganz genau, dass die Nachfrage nach illegalen Drogen in den USA die Drogenhändler motiviert. Wir erkennen, dass Drogenhandel ein gemeinsames Problem ist. Ich habe mit dem Minister und dem Präsidenten diskutiert, was die USA tun könne, um die Drogennachfrage in unserem Land zu reduzieren, sowie die Einfuhr illegaler Waffen über unsere Grenze nach Mexiko zu verhindern.
Es darf jedoch bezweifelt werden, ob eine weitere Militarisierung der US-mexikanischen Grenze das Problem löst. Im ganzen Jahr gaben die USA 1,4 Milliarden US-Dollar für die militärische Unterstützung Mexikos aus. US-Verteidigungsminister Robert Gates beteuerte, dass die geplante Zusammenarbeit zwischen USA und Mexiko sich nicht um Truppeneinsätze drehen wird. Die kommenden Staatsgespräche sollen lediglich künftige Strategien ausarbeiten, so Gates. Diese Strategien, fuhr der Verteidigungsminister fort, wurden schon in Irak und Afghanistan erprobt. Dazu gehören Nachrichtendienst, Überwachung und Widerstandsbekämpfung. Nun ist die Gesamtzahl der mexikanischen Bundeseinheiten in Juárez auf 8.000 gestiegen, trotz des landesweiten Aufgebots von 45.000 Armeeangehörigen und 5.000 zusätzlichen Bundespolizisten in den letzten 2 Jahren scheinen die Drogenstrukturen nicht geschwächt zu sein. Allein im letzten Jahr kamen mehr als 6.000 Menschen durch den Drogenkrieg der Kartelle ums Leben. Zudem ist die Verstrickung zwischen den Drogenkartellen und der mexikanischen Regierung nachgewiesen. Wie der Fall vom letzten Jahr von Victor Gerardo Garay zeigt. Es hat sich herausgestellt, dass der Polizeileiter monatliches Schweigegeld in Höhe von 450.000 US-Dollar vom Sinaloa-Kartell erhielt. Doch ermöglicht wird die Gewalt mit Hilfe von Mitteln aus dem Norden. Durch den unkomplizierten Zugang zu Waffen auf der nördlichen Seite verschaffen sich die Drogenkartelle leicht die Mittel, um die mexikanische Bevölkerung zu terrorisieren. Es heißt, dass 90% aller Waffen, die bei Drogenkartellen beschlagnahmt werden, aus US-amerikanischen Waffenhandel stammen. Ein Vertreter der US-amerikanischen NGO Brady Center, die sich für stärkere Waffenkontrollen einsetzt, schlug in der US-amerikanischen Nachrichtensendung Democracy Now! Mehr Kontrollen auf der nördlichen Seite der Grenze vor. Diese sollen verhindern, dass die Drogenmafia Waffen nach Mexiko bringen. US-Generalsekretär Eric Holder sagte bei einem Treffen in Cuernavaca, Mexiko am 2. April.
Es ist keine Frage, dass die meisten Waffen, insbesondere die Präzisionsgewehre, die hier in Mexiko gefunden werden, aus den USA stammen.
Bei der Pressekonferenz vor 2 Wochen gab selbst Obama die Tatsache zu, dass die Drogen nach Norden kommen, während Geld und Waffen in Richtung Süden nach Mexiko gelangen. Dies sei der Grund, weshalb die Drogenkartelle in Mexiko außergewöhnlich viel Macht ausüben können. Ana, mexikanische Aktivistin, die im Grenzgebiet der USA lebt, arbeitet für freie Radioprojekte in Tucson, Arizona. Sie vertritt eine kritische Meinung zur Grenzpolitik der USA und Mexiko. Sie beschäftigt sich mit den sozialen Auswirkungen des sogenannten Plan Meridas. Plan Merida ist ein Drogenbekämpfungsabkommen, das unter der Bush-Administration zusammen mit Mexiko verabschiedet wurde. Ana sagt, dass die Kerninhalte dieses Plans unter der Obama-Administration weiterhin gelten werden. Darüber hinaus werden technologische Überwachungsmittel entlang der Grenze zugunsten der US-amerikanischen Nachrichtendienste erweitert.
Desde el año pasado, el gobierno de Estados Unidos autorizó ya y está implementando ya medidas.
Seit letztem Jahr implementiert die US-Regierung den sogenannten Plan Merida, der dem Plan Colombia sehr ähnlich ist. Im März erschien dann ein Bericht der US-Militärs, in dem die USA, Mexiko und Pakistan mit den größten Bedrohungen der Zukunft vergleicht. In dem Bericht werden Mexiko und Pakistan als Länder beschrieben, die sich in einem schnellen und plötzlichen Zusammenbruch befinden. Also wenden die USA bzw. deren militärische Instanzen Mittel an, um künftig handeln zu können. Das ist ganz klar eine militärische Intervention.
Un monumento en Latinoamérica se levanta con la conciencia como espada. Sí, se llama Oaxaca. Su resistencia es un gran pilar que la burguesía quiere derribar, pero esta lucha
pero
no
esta
da un paso atrás.
No da un paso atrás.
El gobierno de Estados Unidos estará tratando de vestirlo, ¿no? Como que solamente un apoyo en cuanto
a la US-Regierung versucht das Ganze lediglich als technologische Hilfe zu verkleiden und gibt vor, nicht intervenieren zu wollen. Dennoch hat Hillary Clinton im Rahmen des Plan Merida die Eröffnung von bilateralen Posten in Mexiko angekündigt. Diese Posten werden an der Grenze errichtet. Es werden zwar keine US-Militärs nach Mexiko geschickt, jedoch werden schon jetzt die gesammelten Informationen an das US-Militär übermittelt. Das ist also eine klare Intervention, auch wenn dies im Rahmen der offiziellen Maßnahmen so nicht benannt wird.
Y ejemplo, primero de agosto, el rostro mujer, supiste desprender del burgués lo que él utiliza cual arma es el cuarto poder, a saber que le diste un impulso a la lucha, la hiciste crecer. Y es lucha también la madre valiente que con el docente se hace consciente que es en el frente donde yo la he de ver, mujer que no teme peligro que puede vencer, mujer que no teme peligro que puede vencer, mujer que no teme.
Magisterio proletario en un plano revolucionario, pensamiento armado con el puño en alto, con el puño en alto, sí, con el puño en alto.
Die Arbeit für Menschenrechtsorganisationen in Mexiko wird gefährlicher, vor allem im Bundesstaat Guerrero, nur ein paar Stunden von Mexiko-Stadt entfernt. Seit 15 Jahren vertritt das Menschenrechtszentrum Tlachinoyan in Guerrero die Rechte der verschiedenen indigenen Bevölkerungsgruppen. Am 25. März sah sich das Büro in Ayutla gezwungen, seine Arbeit einzustellen, da es die Sicherheit seiner Mitarbeiterinnen nicht mehr gewährleisten konnte. Wiederholt war es zu schweren Einschüchterungsversuchen wie konkreten Morddrohungen und Übergriffen gegen die Aktivistinnen gekommen. Den Ausschlag für die Schließung gab schließlich die Autoverfolgung von 8 Mitarbeiterinnen auf einer Landstraße in Guerrero, bei der auch geschossen wurde. Auf einen minimalen Schutz von staatlicher Seite aus können Menschenrechtsorganisationen in Guerrero übrigens nicht bauen. Im Gegenteil, betont ein Mitarbeiter des Menschenrechtszentrums.
Wir haben in den letzten Jahren verschiedenste Menschenrechtsverletzungen angezeigt. Für viele davon trägt die Regierung die Verantwortung. Die Regierung hat dementsprechend keine besondere Bereitschaft gezeigt, diese Menschenrechtsverletzungen aufzuklären. Ganz im Gegenteil. Wir als Menschenrechtsorganisation werden als Bedrohung wahrgenommen, weil wir der internationalen Gemeinschaft die Augen öffnen, was hier in Mexiko passiert.
Höhepunkt der Repression waren die Entführung, Folter und Ermordung von Raúl Lucas Lucía und Manuel Ponce Rosas, dem Präsidenten und dem Sekretär der Bewegung Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos im Februar dieses Jahres. Beide waren auch Mitarbeiter des Menschenrechtszentrums. An diesem Beispiel zeige sich einerseits die staatliche Verstrickung in Menschenrechtsverletzungen, andererseits der Unwille staatlicher Stellen, Menschenrechtsverbrechen aufzuklären und drittens die Taktik des Staates, die Menschenrechtsorganisationen selbst zu kriminalisieren. Das berichtet Mario Patron vom Monitor Civil in Guerrero, einer Bürgervereinigung zur Beobachtung der Polizei.
Que es sumamente preocupante la tendencia de diluir la responsabilidad estatal. En este caso, tú le dices bien, se identificaron como policías, pero además, dos horas después de haber sido desaparecidos,
Im konkreten Fall sind die Täter als Polizisten identifiziert worden. Zwei Stunden nach der Entführung von Raúl bekam seine Ehefrau einen Anruf, in dem ihr gesagt wurde, das ist die Quittung dafür, dass er die Indios verteidigt. Es gibt also einen eindeutigen Bezug zur Menschenrechtsarbeit. Einerseits erkennt der Staat ihre Arbeit nicht an. Andererseits fahren staatliche Stellen eine Strategie, die Menschenrechtsarbeit mit dem organisierten Verbrechen in Verbindung zu setzen. Am 20. Februar äußerte sich der Kommandant der 9. Militärregion, dass die Menschenrechtsorganisationen Werkzeuge des Narcotráfico seien. Die Botschaft des Generals ist also, wenn es in Guerrero Menschenrechtsorganisationen gibt, die die Arbeit des Militärs kritisieren, dann wird die Armee diese Organisationen als Arm des organisierten Verbrechens darstellen.
Es ist der Mensaje, den uns der General gibt, dass wenn in Guerrero Defensores der Rechtshumanos gibt, die kritiken la labor del ejército, con toda claridad vamos a ser vistos como comparsas de la delincuencia organizada.
Die genauen Umstände der Ermordung Raúl Lucas Lucías und Manuel Ponce Rosas sowie die Suche nach den Schuldigen scheinen dagegen im Sande zu verlaufen. Das wäre auch kein Einzelfall, sondern Teil eines Systems. Menschenrechtsverbrechen werden in Mexiko in der Regel nicht geahndet, vor allem nicht in Guerrero. Wer mehr über die Arbeit des Menschenrechtszentrums Tlatelolco in Guerrero erfahren will, kann sich auf der folgenden Internetseite informieren: www.tlachinol.org.
Estos hermanos que están presentes con nosotros vienen de diferentes países, de Francia, de España, de Venezuela. Es un grupo de músicos.
Eigentlich wollte Manu Chao auf dem 24. Internationalen Filmfestival im mexikanischen Guadalajara einfach machen, was er meistens macht. Musik mit globalisierungskritischen Texten. Doch weil er vor seinem geplanten Auftritt Ende März einen Polizeieinsatz öffentlich als Akt des Staatsterrorismus bezeichnete, drohte dem französisch-spanischen Sänger die Abschiebung. Der Grund? Mit seiner Äußerung soll der Musiker gegen den Paragraph 33 verstoßen haben. Nach diesem Gesetz dürfen sich Ausländerinnen und Ausländer nicht in die inneren Angelegenheiten des Landes einmischen. Eine Regelung, durch die schon so mancher Aktivist aus Mexiko abgeschoben wurde. Auch im Fall Manu Chao hatte das Innenministerium bereits die entsprechenden Unterlagen von der Einwanderungsbehörde beantragt. Der Sänger sagte daraufhin seinen Auftritt ab. Er hatte befürchtet, dass er dort festgenommen werden und es auf dem Festival zu einer gewaltsamen Eskalation kommen könnte. Von dem Gesetz habe er nichts gewusst. Drei Tage später gab sich das Innenministerium plötzlich versöhnlich. Die Behörde habe nie erwogen, den Musiker zu sanktionieren. Man lege großen Wert darauf, dass in Mexiko die Pressefreiheit gewahrt bleibe, ließ das Ministerium wissen. Manu Chao hatte seinen Vorwurf des Staatsterrorismus auf einen Einsatz in San Salvador Atenco im Jahr 2006 bezogen. Damals gingen Polizisten äußerst brutal gegen linke Demonstrantinnen und Demonstranten vor. Zwei Menschen starben, zahlreiche Frauen wurden sexuell misshandelt, mehrere Personen wurden abgeschoben.
Nuestra lucha es por la justicia y el mal gobierno. criminales y asesinos. Nuestra lucha es por la paz y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son hoy nuestras exigencias.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.